Kaum begonnen, da befinden wir uns auch schon in der 20. Folge meines Podcasts. Gesundheit für alle, der Podcast für mehr Gesundheitsbewusstsein und Eigenverantwortung für ein möglichst langes Leben. Heute möchte ich das Thema in den Mittelpunkt stellen, worüber die meisten nachdenken. Viele es praktizieren, aber nur die wenigsten darüber reden. Let's talk about Sex. Sexualität ist eines der schönsten, wichtigsten und sehr komplexen Themen der Gesundheit. Aus biologischer Sicht dient Sex nüchtern betrachtet der Fortpflanzung, als neue Kombination von Erbinformationen. Aus psychologischer Sicht dem Lustgewinn und unter sozialem Aspekt der Beziehungsunterhaltung und Förderung, ganz gleich welche Beziehungsform wir präferieren. Neben dem Trieb, sich fortzupflanzen, steckt hinter Sexualität das Bedürfnis, das hormonelle Feuerwerk des Höhepunktes in seinem Körper zu spüren und den Partner, die Partnerin ebenfalls befriedigt zu sehen. Es tut einfach gut, befriedigend bzw. in Anführungsstrichen im Bett gut zu sein. Im Höhepunkt fühlen wir unser Potenzial sowie Kraft und Selbstsicherheit, selbst wenn Letztgenanntes uns sonst im Alltag womöglich nicht immer nahe liegt. Studien zufolge sieht es mit der Sexualität in Deutschland wie folgt aus. Frauen und Männer zwischen 18 und 35 haben etwa 5-mal pro Monat Sex, die 36- bis 55-Jährigen etwa 4-mal im Monat. Oder einfacher, unter 30 über 2-mal pro Woche, je weiter über 40, desto eher nur noch 1-mal pro Woche und weniger. Laut Freizeitmonitor 2019 hat nur etwa jeder zweite Bundesbürger wenigstens 1-mal pro Monat Sex. Laut dieser Studie habe Stress in der Freizeit weiter zugenommen. Infolgedessen nehmen sich die Deutschen immer weniger Zeit für Sex und Erotik, wird der wissenschaftliche Leiter Professor Ulrich Reinhardt zitiert. Dies dürfte sich in der zurückliegenden Corona-Zeit, Homeoffice sei Dank, geändert haben, was sich auch in den Geburtenzahlen widerspiegelt. Alles klar also mit dem Sex? Von wegen. In Deutschland haben nach Medizinerangaben fast 40% aller Männer und Frauen Sexualprobleme. Diese Zahlen nannten zurückliegend der Sexualwissenschaftler Professor Uwe Hartmann und der Urologe Professor Christian Stief mit Verweis auf eine Studie der Medizinischen Hochschule Hannover. Dennoch suche nur jeder Zehnte der Betroffenen einen Arzt auf. Zu den häufigsten Störungen, mit denen die Wissenschaftler konfrontiert waren, gehörten Erektions- und Orgasmusstörungen sowie allgemeine Lustlosigkeit. Belustigend fand ich bei der weiteren Studienrecherche, dass Smartphones, Sex und Süßigkeiten für nicht wenige einen ähnlich hohen Stellenwert zu scheinen haben. Auch beim Thema Sex, wie auch sonst in Beziehungs- bzw. Partnerschaft, läuft vieles über den Kopf. Denn am Ende des Tages ist unser Gehirn unser größtes Sexualorgan und dort das limbische System der Motor. Wenn wir unseren Partner, unsere Partnerin sehen, ihn oder sie optisch mit ihren Reizen wahrnehmen, stellen wir uns in der richtigen Stimmung schon vor, wie sie sich anfühlen und wie der Sex mit ihr bzw. ihm wohl ist. Wenn uns etwas optisch anspricht und wir in Laune sind, werden automatisch in unserem Körper die entsprechenden Hormone ausgeschüttet und die biologischen Abläufe aktiviert. Wenn wir jedoch schon seit mehreren Tagen im Streit sind, uns gegenseitig stressen und uns die Energie geraubt haben, werden wir abends nicht gemeinsam ins Bett gehen und übereinander herfallen. Jede Erregung ist an bestimmte Erinnerungen, Fantasien oder körperliche Empfindungen geknüpft. Setzen wir also den stärksten sexuellen Reiz unser Gehirn ein, und wenden uns dem Körper unserer Partnerin oder unseres Partners neugierig und so zu, als wäre jedes Mal das erste Mal. Wenn wir miteinander ins Bett gehen, geht es vielen um Spüren von Nähe, um Verbindung und um Angenommensein. Demgegenüber steht das rein körperliche, rein raus Höhepunkt, das evolutionär durch unseren Fortpflanzungstrieb geprägt ist und Menschen bevorzugen, die sich vorwiegend körperlich spüren wollen. Wichtig in jedem Fall ist eine gute und wertschätzende Kommunikation, die auch einen offenen Austausch über die jeweiligen Bedürfnisse und ungehemmte sexuelle Mitteilung beinhaltet. Frauen ist häufig nicht bewusst, wie sehr Männer Sex brauchen. Bekommen sie ihn nicht, verlieren sie allmählich das Interesse und entsprechende sexuelle Energie oder werden flügge. Frauen ist hingegen eher wichtig, ehrlich ihr Innerstes preisgeben zu können und dass Mann ihr durch persönliche Zuwendung immer näher kommt und auch sich ihr gegenüber öffnet. Guter Sex kann als Barometer für Gesundheit gesehen werden. Viele Menschen kontaktieren erst einen Arzt, wenn es zu Unregelmäßigkeiten in diesem Bereich kommt und erfahren so, dass gesundheitliche Probleme mitursächlich sein können. Häufig noch wichtiger als das rein organische Funktionieren ist die intakte Beziehung und das Miteinander der Geschlechterrollen. Damit beide auf ihre Kosten kommen, gilt es beiderseits, einen Schritt auf die Bedürfnisse des anderen zuzugehen. Eine Frau will und braucht genauso Sex wie wir Männer. Sie benötigt dafür häufig einfach mehr Zeit. Bei Frauen hat Sex meist etwas mit Bindung und einer emotionalen Beziehung zu tun. Sie sind schließlich der empfangene Part. Für Männer liegt die Würze nicht selten in der Vielfalt, die auch ohne große Emotionen, Vertrautheit und Liebe gut funktioniert. Wie auch in anderen Lebensaspekten finde ich auch beim Thema Sexualität, dass die Mischung aus verschiedenen Aspekten, wilder, schweißtreibender Sex, körperliche Nähe, Zärtlichkeit, Berührung und gestreichelt werden, über die beiderseitige Befriedigung entscheiden. Der urologische Kollege Dr. Markus Margreiter hat in seinem Buch Mann 2020 in diesem Zusammenhang treffend geschrieben: Was der Körper zu erledigen hat, ist von dem, was im Geist herumgeht, uns im Unterbewusstsein prägt und in der Entwicklung beeinflusst, nicht trennbar. Eins greift in das andere. Sexualität ist das Kommunikationsmittel in Beziehung. Sie ist deren höchste, weil intimste Form. Gerade der Aspekt des Unterbewusstseins ist aus meiner Sicht von besonderem Interesse. Wenn wir nämlich von klein auf durch unser Umfeld geprägt wurden, nicht gut genug zu sein oder an uns zweifeln, werden wir vermutlich nicht gänzlich zu erfüllender Sexualität finden, bevor wir uns nicht entsprechender gedanklicher Blockaden entledigt haben. Spätestens seit dem Internetzeitalter ist Sex permanent verfügbar und konsumierbar. Rund um die Uhr gibt es alles für alle Vorlieben, Neigungen und Bedürfnisse. Die Gefahr, dass daraus eine Form der Sucht wird und der Wunsch nach einem Sexualpartner aus Fleisch und Blut und eine Höhen und Tiefen beinhaltende Partnerschaft weiter sinkt, ist zu vermuten. Viele praktizieren Selbstbefriedigung irgendwie. Eine entsprechende Kommunikation ist aber auch jenseits von Beziehungen häufig noch immer ein Tabuthema. Anstatt den Partner für seine Befriedigung verantwortlich zu machen und unbefriedigt zu sein, gilt es, dieses Thema wortwörtlich in die eigene Hand zu nehmen. Außerdem erachte ich es für wichtig, seinen Körper, ja seine Befriedigung selbst zu kennen. Nur dann kann man auch seiner Partnerin oder seinem Partner zeigen, was einem gut tut und befriedigend ist. Eine gute Verbundenheit zu unserem Schöpferorgan zwischen den Beinen ist auf jeden Fall notwendig. Der Orgasmus ist ein wichtiger Teil der Sexualität, aber nicht der einzige Weg zur Befriedigung. Da wir Männer meist durch Onanieren gelernt haben, zum Orgasmus zu kommen, sind wir meist auf Tempo programmiert und müssen uns unserer Partnerin zuliebe angewöhnen, es ruhiger angehen zu lassen. Frauen wurden häufig soziokulturell so programmiert oder geprägt, zu geben statt zu nehmen. Möglicherweise erklärt dies, weshalb noch immer zu wenige sich ernst nehmen, ihre eigene Lust erkunden und leben, um ihre Höhepunkte im Leben zu feiern. Dies ist nämlich noch immer nur bei 32% der Frauen der Fall. Wichtig erscheint, dass Mann und Frau in einer erfüllenden Beziehung sich nicht unter Druck setzen, irgendetwas erreichen zu müssen. Auch im Hinblick auf das Thema Orgasmus sich kein Leistungsdruck ausgesetzt zu fühlen. Und das gilt für frisch Verliebte genauso wie für Partner aus jahrzehntelangen Beziehungen. Unsere Fähigkeit, unsere Partnerin zu befriedigen und unser Vergnügen mit ihr zu teilen, ist der wahre Test unserer Liebesfähigkeit auch jenseits jeglichen Höhepunktes. Wenn die Bettaktivitäten hingegen einschlafen, ist zumeist zuvor die Kommunikation miteinander eingeschlafen. Beide Partner schweigen verbal wie körperlich. Und wenn der Sex einschläft, läuft ein Paar Gefahr, sich zu verlieren. Je länger eine Beziehung andauert, desto mehr sagt man ihr nach, dass beide Partner unaufmerksamer und unsensibler werden für die Bedürfnisse des anderen. Der Alltag hat Einzug genommen. Und man nimmt das für selbstverständlich, was man hat, anstatt es jeden Tag aufs Neue wertzuschätzen. Der Unterschied zwischen Liebhaben und Ficken ist, Beides hat seine Relevanz. Letzteres vergegenwärtigt uns jedoch mehr unseren tierischen Ursprung. Langfristig geht es in der Zweisamkeit um Energieaustausch, den gemeinsamen Spaß in gegenseitiger Annahme, letztlich wirklich ums Liebhaben, auch wenn sich das in so manchem nicht nur Männerohr verweichlicht anhören mag. Jeder mag sich fragen, wie bekommen wir es hin, auch nach Jahren des Zusammenseins, nicht nur nebeneinander einzuschlafen und abgeturnt zu sein, sondern die Bettkunst immer wieder neu zu beleben und das Laken neu zu spannen. Auch da ist Kreativität und Abwechslung gefragt. Wir dürfen aktiv dazu beitragen, dass es weiter abgeht, statt schleichend bestätigt bergab. Da Mann wie Frau dem Druck ausgesetzt sind, monogam zu bleiben, hält immer mehr Sexspielzeug Einzug in unsere Schlafzimmer. Es darf dafür genutzt werden, unsere sexuelle Erfahrung spielerisch zu erweitern und beiden Partnern Spaß zu machen. Weil das ist es ja schließlich, was wir alle haben wollen, nämlich Spaß. Und in jedem Erwachsenen steckt ein Restspielkind. Es ist wünschenswert, wenn körperliches Vergnügen mit Liebe und gemeinsamer Lust am Leben einhergeht. Der körperliche Reiz alleine verbraucht sich nämlich meist in seiner Ausschließlichkeit als Freudenspender, wenn übrige Zweisamkeit ausbleibt. Für richtig guten Sex ist Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen förderlich. Es geht vor allem darum, der Angebeteten oder dem Angebeteten Genuss zu bereiten und Fürsorge entgegenzubringen. An dieser Stelle ist nochmal zu betonen, wenn du deiner Partnerin dabei hilfst, ihren Geist und Körper zu entspannen, ist alles möglich. Wir brauchen uns nicht einbilden, dass nur wir häufig Lust auf Sex haben. Und es befriedigt uns, wenn wir unserer Frau ein gutes Gefühl geben, ja befriedigen. Aber Sex kann auch mal schlecht sein oder wir nach einem stressigen Tag einfach mal keinen Bock haben. Wichtig ist, alles darf sein, nichts muss. Wir sollten, wie in vielen anderen Momenten im Leben, ganz locker bleiben und es sportlich sehen. Wenn es funktioniert, gut. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann halt ein andermal. Wenn sonst die Beziehung für beide erfüllend ist, kann man darüber auch gemeinsam lachen bzw. schmunzeln, da beide wissen, dass es auch ganz anders, nämlich heiß hergehen kann. Man geht eben zusammen durch dick und dünn, durch gute wie auch schlechte Zeiten. Statt nur mechanischem Rein raus und Kommen zählt ein gemeinsames Weiterkommen. Hieran unterscheidet sich der partnerschaftliche Sex vom triebgesteuerten Rummachen im Rahmen eines One-Night-Stands. Sich geliebt fühlen und sich fallen lassen können, setzt eine Selbstannahme voraus. Ein Vergleichen mit körperlichen Gegebenheiten anderer oder anderen Beziehungen steht einer erfüllenden Sexualität meist im eigenen Weg. Nicht gelebte und nicht kommunizierte Sexualität kann in genannte körperliche Beschwerden bis hin zu Depressionen münden. Nicht zu vergessen ist auch, dass gerade im Älterwerden oft Medikamente an sexuellen Funktionsstörungen schuld sind, und zwar auf biologischer, psychologischer und sozialer Ebene. In diesem Zusammenhang sind insbesondere Medikamente gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Psychopharmaka zu nennen. In diesem konkreten Fall ist eine Rücksprache mit einem urologischen oder gynäkologischen Kollegen bzw. Sexualtherapeuten anzuraten. Meine Lieblingsstellungnahme an dieser Stelle lautet: Ein Rezept für langfristig erfüllte Sexualität könnte sein, auch nach Jahren der Beziehung sich immer wieder in die Lage zu versetzen, in der man seinen Partner, seine Partnerin kennengelernt hat. Wie verknallt man da war. Damals hat man sich genau überlegt, was man anzieht, um dem anderen zu gefallen. Vielleicht etwas besorgt, um den anderen zu beschenken. Sport getrieben, um selbst möglichst gut auszusehen. Man hat einfach einen besonderen Menschen begehrt. Dieses Begehren, diese Leidenschaft muss aus meiner Sicht auch nachhaltig im Miteinander älter werden erhalten bleiben. Daran dürfen Mann wie Frau im steten Austausch arbeiten in dem Wissen, wenn wir uns emotional nah bleiben, bleiben wir es auch sexuell. Tut also, was euch gut tut. Lebt nicht starr Sexualität, wie man es macht, sondern lebt es einfach und spielerisch. Genießt zusammen die sexuellen Erfahrungen, die eure Körper euch ermöglichen. Und sprecht über das, was euch gut tut. Nur wenn diesbezüglich Ehrlichkeit herrscht, ist Sex auch langfristig für beide eine Bereicherung. Hat dir meine aktuelle Podcast-Folge gefallen? Dann abonniere einfach meinen Podcast. schau mal auf meiner Webseite vorbei und abonniere dort umsonst für weitere gesundheitliche Anregungen meinen monatlichen Newsletter. Und nicht vergessen, talk about your needs and wishes.